Die künstliche Intelligenz ist auf der einen Seite zwar eine riesige Herausforderung und auch ein Sicherheitsfaktor und eine Bedrohung in irgendeiner Form für uns, auch eine gewisse Konkurrenz zu unserer Intelligenz als Menschen, das muss man einfach so zugeben. Und auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich die Technologie, die uns dabei helfen kann, aus diesem Hamsterrad oder aus dieser Verwirrung auch wieder rauszukommen. Also ich glaube, dass das Lesen von Nachrichten heutzutage einen eher dümmer macht als schlauer, weil man tatsächlich, wie du eben sagtest, nur darauf reagieren kann, weil es ist ja schon passiert. Das ist ja nichts etwas, was ich planen oder beeinflussen kann, sondern ich kann es nur konsumieren. Das ist das Einzige, was ich für mich verstanden habe, ist, dass ich gerne und wahrscheinlich hoffentlich bis zum letzten Tag ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Aber ich habe ganz viele Dinge noch nicht verstanden. Wirklich. Es gibt immer noch Dinge, da dachte ich mit 15 oder 16, das muss ich mal bald verstehen und ich gucke jetzt zurück und so habe ich immer noch nicht verstanden.
Hallo, du lebensmutiger Mensch da draußen. Ich freue mich sehr, auch heute gemeinsam mit dir die folgende Stunde zu verbringen. Ich habe heute die Ehre, dir diesen außergewöhnlichen Menschen vorzustellen. Lars Thomsen ist Zukunftsforscher, der erste, der mir in meinem Leben begegnet ist. Und siehe da, wir sprechen natürlich über die Zukunft, über KI, über Ängste und Hoffnungen, die damit zusammenhängen, über Gott und über die Bühne. Für alle, die neu dabei sind, mein Name ist Anna. Ich bin Moderatorin, Mentorin und Podcasterin. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die in meinen Augen auf der Bühne ihres Lebens stehen. Und nun viel Vergnügen mit meinem Gast Lars Thomsen. Heute begrüße ich auf meiner Podcastbühne Lars Thomsen. Lars Thomsen ist Zukunftsforscher, Unternehmer, Keynote-Speaker und Podcaster. Rund 30% seiner Zeit verbringt der Zukunftsexperte auf Explorationen und Forschungsreisen in aller Welt. Ich habe das irgendwo gelesen, kannst du gleich erzählen, ob das noch der Wahrheit entspricht. Mit seinem fundierten Fachwissen und seiner sehr zugänglichen Art der Wissensvermittlung ermöglicht Lars Thomsen tiefgreifende Einblicke in neue Technologien und Industrien. Lars Thomsen ist gefragter Keynote-Speaker auf nationalen und internationalen Kongressen und Tagungen. Seine Vorträge begeistern unterschiedlichste Auditorien, ob Vorstände, Aufsichtsräte, Führungskräfte, Kunden oder Mitarbeiterversammlungen. Lars Thomsen inspiriert mit ebenso provokanten wie faktisch nachvollziehbaren Thesen und Szenarien zur Zukunft. Und heute ist er hier auf meiner Bühne. Hier kommt dein verdienter Applaus, lieber Lars. Bühne frei für Lars Thomsen.
Ja, vielen Dank für die nette Einführung, Anna. Ja.
Sehr, sehr gerne. Mhm. 30% deiner Zeit verbringst du unterwegs, steht hier bei mir auf Papier. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das noch immer so ist, weil du bist schon lange Zukunftsforscher in deinem Leben. Mhm. Kannst du dein Leben beschreiben und uns vielleicht so ein bisschen auf die Reise nehmen, was ist überhaupt Zukunftsforscher, was hat dieser Beruf auf sich? Also ich glaube, das kennt nicht jeder und jede, der hier gerade zuhört.
Mhm. Ja, genau. Also diese 30%, die versuche ich tatsächlich einzuhalten, weil ich glaube, der beste Weg, die Zukunft zu erforschen, ist, mit den Menschen zu sprechen, die daran arbeiten. Das heißt, ich lese nicht einfach nur die Tageszeitung und wundere mich über das, was gestern irgendwie wieder passiert ist oder welche Sternchen und welcher Stern irgendwie im Dschungelcamp vergeben wurden, sondern ich fahre und reise zu den Menschen oder Institutionen, die mich inspirieren können und die sogar glücklich darüber sind, dass man vorbeikommt. Denn das Interessante ist, Menschen, die an der Zukunft arbeiten, die sind nicht unbedingt die Verschlossensten, die sagen, nee, das will ich niemandem erzählen und bitte nicht, sondern häufig erlebe ich das, dass Menschen sagen, oh, endlich interessiert sich jemand für das, was ich tue. Und die sind dann wirklich dankbar und öffnen sich und erzählen von ihren Visionen, warum sie das machen, ihrer Motivation, den Dingen, die sie noch sehen oder den Hürden, die sie haben. Und dabei entsteht eigentlich so eine Art, oftmals entstehen daraus sogar Freundschaften von Menschen, die wirklich die Welt verändern und bewegen. Und ich profitiere letztendlich davon, dass ich dann zurückkomme von diesen Reisen und darüber erzählen darf und vor allem die verschiedenen Dinge zusammenstöpsel und sage, ich habe von dem gehört, das geht so, und der andere sagt, er will das auf eine andere Art und Weise machen, oder diejenige, die daran arbeitet, die meint das und das. Und damit bildet sich so ein Möglichkeitenraum, also was die Zukunft wirklich möglich macht. Und das Tolle ist, das sind alles Menschen, die nicht Angst vor der Zukunft haben und sagen, oh Gott, hoffentlich kommt das nicht und bitte, bitte nicht und bitte keine Veränderung, sondern die etwas Positives darin sehen, die Welt, die wir heute haben, noch ein Stück besser zu machen. Und zwar egal, ob das jetzt ist, um die Ozeane sauberer zu machen oder ein Energiesystem aufzubauen, was sicher und trotzdem umweltfreundlich und nicht klimaschädlich ist. Ob das Menschen sind, die sagen, ich baue Roboter, die uns nachher im Alter ein Leben ermöglichen, das besser ist als einfach nur ein Pflegefall mit ein paar Minuten Aufmerksamkeit pro Tag zu sein. Und und ich glaube, das ist eine, wenn man es auf ein Wort runterbrechen sollte, eben die Neugier, die mich treibt, aber die keine Pflicht ist, sondern eigentlich eine Kür oder etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß bringt, dass ich das ausleben darf.
Hast du da irgendein Kernthema für dich entdeckt, was für dich besonders interessant ist? Wenn du jetzt gerade, du hast ja ein paar Themen erwähnt, sei es Nachhaltigkeit, Mobilität, künstliche Intelligenz, da redest du ja in deinem Podcast darüber, oder kannst du das gar nicht so genau sagen? Also wenn man dich bucht, gibt es dann bestimmte Kernthemen, also eine bestimmte Expertise für das, was du bekannt bist, oder ist es so eher sehr, sehr allgemein?
Naja, ich scherze immer mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei Future Matters, dass wir so eine aussterbende Gattung sind, die sich für alles noch interessieren. Also das heißt, dass wir so eine Art 360-Grad-Rundumblick haben. Ich bin eher an den Dingen interessiert, die technologisch eine Basis haben. Also dass man sagt, okay, wir schauen, was die Wissenschaft, was neue Industrien oder Startups, aber eben auch etablierte Unternehmen im Moment an Ideen nach vorne bringen, die in irgendeiner Form Dienste oder Produkte werden könnten. Aber das Spektrum ist tatsächlich relativ groß. Also wir interessieren uns für Energietechnik oder Energie, für Mobilität, für künstliche Intelligenz, wie du eben sagtest, für Kommunikation. Im Moment ist das ganze Thema aber auch dieses Zusammenwirken von diesen verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel, wie sich unsere Arbeit verändert. Also mich interessiert es sehr stark, wie werde ich in 5 Jahren oder in 10 Jahren arbeiten? Wie sieht dann ein Büro aus? Wie sehen die Inhalte und die Aufgaben von Menschen aus? Und ich glaube, gerade in einer Zeit wie heute ist es eben ganz wichtig, mal dieses große Bild zu sehen, also die Zusammenhänge zu verstehen und dann eben auch abzuleiten, wie fühlt sich das an? Weil wir können Menschen nur motivieren, eine Veränderung zu machen, wenn sie ein positives Ziel da drin sehen. Das heißt, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, dann macht das sehr, sehr vielen Menschen Angst. Und ich meine, das sind so subtile Ängste dabei, das nimmt uns allen die Arbeit weg oder wir werden nachher nur noch irgendwie, Untertanen der Maschinen oder einer Intelligenz, die viel größer ist. Aber ich finde es viel wichtiger, wirklich die Zusammenhänge mal zu zeigen und sagen, lass uns mal nachdenken über den demografischen Wandel, wie wir unseren Wohlstand halten wollen, ob in der Arbeit, die wir tun, tatsächlich so viele Elemente drin sind, wo wir sagen, da möchte ich auf keinen Fall drauf verzichten, oder ob wir vielleicht das Ganze positiv sehen und sagen, wir könnten unser Leben und unsere Arbeit viel besser eigentlich machen, wenn wir ein bisschen mehr Unterstützung oder Hilfe hätten. Und darum ist es eben für mich wichtig, nicht nur so ein Fachidiot zu sein, der jetzt irgendwie einen Fachvortrag zu KI hält, sondern ich werde meistens verschiedene Blickweisen integrieren und versuchen, Menschen mitzunehmen auf eine Reise in die Zukunft, die am Ende ihnen einen positiven Impuls bringt.
Übersetzt bedeutet das für mich, du versuchst den Menschen auch ein bisschen Angst zu nehmen. Ich könnte mir vorstellen, also ich könnte mir nicht nur vorstellen, sondern ich weiß es, dass Menschen Angst haben vor Dingen, die sie einfach nicht kennen. Also die Angst vor dem Unbekannten. Mhm. Und dadurch, dass du ja vorangehst und dich mit dem Unbekannten dich tagtäglich beschäftigst, bist du sicherlich in der Lage, auch tagtäglich Menschen tatsächlich Angst zu nehmen. Ist das auch etwas, was dich antreibt, also auf den Bühnen deines Lebens und auf den Bühnen, auf denen du stehst?
Ja, wenn es geht, sehr gerne und vor allem zum Motivieren. Ich glaube, also was du gerade gesagt hast, wir haben tatsächlich eigentlich nur Angst vor den Dingen, die wir nicht kennen. Also wir, ich mache mal so ganz einfache Bilder. Also wenn du dich irgendwo, es wird dunkel, du bist alleine im Wald und du merkst, du hast irgendwie jetzt nicht mehr den Plan, wo du bist und jetzt sagst du, ach du meine Güte. In dem Moment, wo du dich vorher mal damit beschäftigt hast und du hast einen Plan im Kopf, dass du sagst, oh, so groß ist der Wald nicht und in jede Richtung, wenn ich nur in eine Richtung gehe, nach 2-3 Kilometern kommt bewohntes Gebiet und da gibt es dann bestimmt jemanden, den ich fragen kann, ob ich mein Handy wieder aufladen kann, dann wird diese Angst geringer. Das heißt also, diese Flughöhe, dass man einordnen kann, wo ist man eigentlich und welche Optionen habe ich für die Zukunft, oder welche Optionen habe ich, aus dieser Angst rauszukommen, das nimmt uns Angst. Es wird nur immer schwieriger derzeit, weil unsere Welt sich in einem Tempo verändert, das schneller wird. Also das heißt, auch für mich war das so ein Lernerlebnis. Ich mache diesen Job eigentlich schon, ganz schön lange. Also ich habe mich selbstständig gemacht mit 22, noch im Studium. Und mein Thema war eigentlich immer so die nächsten 5 bis 10 Jahre. Und das ging früher einfacher als heute, weil heute verändern sich oftmals innerhalb eines Tages schon die Dinge für die Zukunft. Und aber deswegen dürfen wir nicht aufhören, über die Zukunft nachzudenken, weil wenn wir nur aufeinander reagieren, dann machen wir eben keine Zukunft mehr. Oder dann gehen wir eigentlich rückwärts oder wir überlassen anderen die Planung über das, was wir wirklich in der Zukunft wollen. Und vielleicht noch ein ganz kurzes Statement dazu. Wir Menschen, wir sind eben einige der wenigen Spezies auf der Welt, die in der Lage sind, an die Zukunft zu denken. Also ein Hund kann das, soweit die Wissenschaft weiß, nicht. Der freut sich deswegen so wahnsinnig, weil er immer in der Gegenwart ist. Und wenn die Tür aufgeht und das Frauchen oder Herrchen kommt, dann denkt er, das ist der schönste Moment des Lebens. Aber der kann nicht, wenn man ihn jetzt wieder zurücklässt und sagt, ich bin in einer Stunde da, das nach vorne projizieren. Ich meine, so ganz einfach gesprochen. Wir Menschen haben fast alles, was wir in unserem Leben machen, aber oder auch was die Generationen gemacht haben, gemacht, weil wir uns Szenarien gemacht haben, wie könnte es in Zukunft aussehen. Also wir haben Häuser gebaut, wo wir wussten, die sind nicht an einem Tag fertig, sondern wir brauchen die Zeit. Aber wir brauchen auch die Vision. Und wir brauchen auch für unser Leben immer solche Ziele, die uns ziehen und die uns irgendwie Freude bereiten und die uns motivieren und auch den Antrieb bieten, uns zu bemühen, ein Ziel zu erreichen, was noch nicht jetzt hier ist, aber was in Zukunft irgendetwas bietet, wo wir sagen, und wenn ich das habe, dann bin ich froh oder das wäre schöner. Und das können wir Menschen und das ist der Antrieb für alles, was wir bislang an Kultur geschaffen haben.
Vision. Ich würde gerne über deine eigene sprechen, also dein Antrieb und die Vision des heutigen Tages hast du uns erzählt. Lass uns gemeinsam auch in die Vergangenheit reisen. Du hast angesprochen, dass du mit 22 hast du dich selbstständig gemacht. Lass uns vielleicht, wenn du erlaubst, noch ein paar Jahrzehnte zurückgehen. Wo bist du und mit wem aufgewachsen und warum bist du so, wie du bist?
Warum Zukunft? Gute Frage, ja. Das ist eine der Sachen, die ich auch lernen konnte. Ich habe das erst recht spät richtig kapiert, welche Faktoren mich zu dem gemacht haben, wer ich bin. Und vieles davon fängt natürlich recht früh an, als Kind oder frühkindliche Prägung, wie man das sagen würde. Also ich bin aufgewachsen mit 2 weiteren Brüdern in einer mittelständischen Familie in Hamburg. Wir waren also zu fünft und wenn wir abends am Abendbrottisch gegessen haben gemeinsam, dann hatten wir immer spannende Themen. Und wir haben komischerweise, wenn ich mich daran erinnere, worüber haben wir gesprochen damals, dann waren das nicht solche profanen Themen wie, was kommt heute Abend im Fernsehen oder wie doof sind unsere Nachbarn, sondern oftmals haben wir über unsere Träume gesprochen oder über Utopien, was wir gerne erreichen wollen oder eben auch über verrückte Ideen, oder unsere Fantasie, die man als Kind natürlich hatte. Und angetrieben wurde das einerseits von meiner Mutter, die Kindergärtnerin war und immer Angst hatte, dass unsere Kreativität und unsere Fantasie uns früh genug ausgetrieben werden im Schulsystem. Und die hat uns immer aufgefordert, ja, dann erzählt mir mal, wie glaubt ihr denn, wenn ihr groß seid, wie wird dann die Welt aussehen und was möchtet ihr machen und welche Dinge sind in eurem Haus? Und naja, und dann haben wir geträumt von Robotern und von fliegenden Autos und von Telefonen ohne Kabel und diesen ganzen Sachen. Und auf der anderen Seite des Tisches war mein Vater, und mein Vater war Ingenieur, Bauingenieur, um genau zu sein. Und der war dann immer derjenige, der mit uns gesagt hat, okay, interessante Idee, aber jetzt müssen wir uns mal hinsetzen und gucken, ob das überhaupt geht. Also was braucht so ein Auto zum Fliegen? Oder wie viele Gelenke braucht so ein Roboter, damit er die Dinge machen kann, die ihr könnt? Oder naja, wie viel Bandbreite braucht man für ein Telefon, wo kein Kabel dran ist, um da die Sprache zu übertragen? Und diese Kombination, die war für mich das Normalste der Welt. Das war also letztendlich das, ja, wie man eben aufgewachsen ist, dass man auf der einen Seite groß denken darf und kann und auch in der Utopie denken darf, also über Dinge nachdenken darf, die es noch nicht gibt. Ja, und nicht gleich sagt, gibt es nicht, brauchen wir da gar nicht drüber nachzudenken, sondern das war okay. Und auf der anderen Seite aber so eine gewisse Vernunft und Logik anzuwenden, um zu schauen, kann man diese Ideen irgendwie überführen in die Realität, wie ein Ingenieur eben denkt. Und das war eine schöne Kindheit, also richtig klasse. Und dann bin ich so, mein erster Realitätscheck, der war dann, ich bin von Hamburg weggezogen und bin nach Saarbrücken zum Studieren gegangen und dachte, ich studiere mal BWL, das ist immer gut. Also so
Betriebswirtschaftslehre. Für irgendwas ist das immer gut, ja genau.
Ja, genau. Und habe eigentlich schon im ersten Semester, spätestens im zweiten Semester gemerkt, ach du meine Güte, ich fühle mich da gar nicht wohl. Wohl deswegen, weil wir haben in dem Studium überhaupt nichts zur Zukunft gelernt, was für mich einfach so, ich dachte, das wäre eigentlich so das Hauptthema der BWL, weil wenn du Managerin oder Manager von der Firma bist, dann sollte dich die Zukunft mehr interessieren als das, was letztes Jahr im Geschäftsbericht steht. Aber wir haben nur die Dinge gelernt, wie man die Gegenwart beschreibt. Also wo sind wir in der Kostenrechnung, wie voll ist unser Lager, welche Steuern müssen wir jetzt bezahlen, keine Ahnung. Und wenn es um die Zukunft ging in der BWL, dann hat man immer so gesagt, naja, im Grunde genommen ist die Zukunft so wie letztes Jahr nur 3% besser. Dann habe ich gesagt, das ist viel zu wenig. Also wenn das nachher die Führungskräfte unserer Unternehmen werden, wie sollen die dann planen, wie sie in 5 Jahren sicherstellen, dass man keinen Trend verpasst hat, dass die Mitarbeitenden einen sicheren Arbeitsplatz haben, dass man eine Firma mit den Veränderungen in der Welt nicht nur hinterherläuft, sondern sie mitgestaltet. Und dann habe ich, dann habe ich mir meine eigenen Gurus gesucht, wie ich das immer nenne. Ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, wer macht Zukunftsforschung? Wie machen die das? Wer hat welche Methodiken entwickelt? Gehen die überhaupt? Ist das alles Glaskugelleserei oder ist da eine Logik dahinter? Und habe tatsächlich angefangen mit diesem Reisen. Also ich habe meine Gurus dann auch besucht. Damals konnte man noch keine E-Mail schreiben. Da hat man einen Brief geschrieben, hat gesagt, hier und da, und dürfte ich sie mal auf eine Tasse Kaffee treffen. Und war recht viel unterwegs.
Und wer waren deine Gurus? Wenn man sie kennt, wahrscheinlich kennt man sie gar nicht.
Naja gut, ist schon lange her, aber ich hatte einige. Also zum Beispiel gab es diesen Tom Peters, das war eigentlich ein Managementberater, der vorher für McKinsey gearbeitet hat, der dann ein Buch geschrieben hat, In Search of Excellence, also die Suche nach Spitzenleistungen, heißt es glaube ich auf Deutsch, ja genau. Und der hat rausgefunden, dass letztendlich so visionäre Führung und Leute, die einen Purpose geben können für eine Firma, viel mehr wert sind als Buchhalter oder irgendwelche Managerinnen und Manager, die einfach nur verwalten. Und hat das auf meine Art und also hat das so gemacht, wo ich sagte, wow, also das war für mich so jemand, wo ich sagte, oh, wenn ich mal irgendwann so sprechen kann wie der und diese Flughöhe einnehmen kann. Aber ich war auch bei John Nesbitt, also dem Autor von Megatrends, also dem Vater der Megatrends, wenn man das so nennen möchte. Mhm. Ich habe Esther Dyson und Faith Popcorn getroffen, die sehr stark sich mit solchen Zukunftstechnologien beschäftigt haben, einfach immer so den Next Level zu finden, also nicht nur den Status Quo zu beschreiben, wo wir jetzt sind, sondern was passiert, wenn wir eine Stufe höher gehen und was können wir dann machen. Ray Kurzweil, der damals so die ersten Exponentialkurven gezeichnet hat. Und naja, das waren so die Sachen. Und ich habe gemerkt, im deutschsprachigen Raum gab es ganz wenige, die das machten. Ich erinnere mich sogar noch, als ich meinem Vater das gesagt habe, ich werde Zukunftsforscher, da war ganz schockiert und sagte, Mensch Junge, mach doch bitte was Vernünftiges, weil das war kein anerkannter Beruf. Und aber es ging eigentlich ganz gut los, weil ich konnte damals schon in jungen Jahren mit Unternehmen Workshops machen oder auch Vorträge halten oder Impulse geben, die auf neue Innovationen gebracht haben. Und ich glaube, mein allererster Kunde, wenn ich mich richtig erinnere, war ein Fruchtsaftproduzent im Saarland, der sagte, wir machen seit irgendwie 100 Jahren Fruchtsäfte, gibt es da nicht irgendwas, was man anders machen könnte? Und wir haben dann wirklich angefangen, darüber nachzudenken, okay, was gibt es denn daneben, haben geschaut, was gibt es in anderen Unternehmen, was wollen, oder in anderen Ländern, hat ein Fruchtsaft noch eine andere Funktion als einfach nur ein Saft zu sein, und haben dann angefangen, den ersten Fruchtsaft mit Koffein zu entwickeln, also einen Orangensaft, der leichten Koffeinzusatz hatte, wo man sagte, für die keinen Kaffee trinken wollen. Wir haben die ersten Eistees entwickelt. Wir haben isotonische Getränke entwickelt. Das zu einer Zeit, wo es letztendlich nur Kaffee, Fruchtsaft oder Brause gab, wie wir das damals gesagt haben. Hatten sogar so eine Art Energy Drink mal gemacht. Und das hat einfach nur klares Denken, logisches Denken gemacht. Heute klingt das alles so ganz normal, aber damals war das so unvorstellbar. Und dann habe ich angefangen, für Energieversorger zu arbeiten. Dabei kam die Digitalisierung auf und man hat sich gefragt, kann man nicht nur Strom in Haushalte bringen, sondern vielleicht auch Internet? Und naja, das waren so ganz frühe Zeiten. Und das hat sich dann so einfach ergeben.
Das heißt, wenn ich dich jetzt mir vorstelle als junger Mann am Familientisch, jetzt in deiner Ursprungsfamilie oder später in anderen Gruppen oder im Freundeskreis, warst du immer derjenige, der irgendwie ein bisschen mehr weiß über die Zukunft der anderen Leute, die gerade bei dir saßen. Wurdest du dann irgendwie, also wurde das erstens von deiner Umfeld wieder schnell akzeptiert, weil dein Vater sagte, erstmal mach mal vernünftiges Junge. Von einem Ingenieur kann ich das nachvollziehen. Mein Vater ist auch einer. Ich habe auch noch einen geheiratet. Ich kenne diese Sprache. Und ist das irgendwann mal akzeptiert worden? Oder hat dein Vater dir öfter noch irgendwelche komischen Fragen gestellt zu diesem Thema?
Nee, das wurde eigentlich immer akzeptiert in dem Sinne, weil ich glaube, ich hatte eine lange Leine und ich hatte auch ein hohes Vertrauen von meinen Eltern, die Dinge machen zu können, so wie ich sie entschied. Also das war etwas, was vielleicht jetzt auch geprägt, also meine Tochter hat heute gerade Geburtstag, ist gerade heute 24 geworden und man reflektiert dann ja auch mal ein bisschen. Man hat ja manchmal als Eltern so das Gefühl, man muss sie vor allem bewahren und irgendwie mit der unendlichen Weisheit von Eltern irgendwie sagen, so musst du das machen. Und bei mir war das andersrum. Oder meine Eltern haben uns allen eigentlich immer sehr viel Freiraum gegeben, auch Dinge zu probieren. Wir alle waren in den USA als Austauschschüler schon relativ früh, also sind mal weggekommen von der Familie, obwohl das nicht einfach ist, mir jemanden mit 16 oder so einfach ein Jahr lang nicht zu sehen. Und es gab kein Skype oder kein WhatsApp, es gab nur Briefe. Und das war also das. Und wir hatten auch immer, wenn wir eine Idee hatten, recht viel Support. Also selbst wenn ich bin mit meinem 2 Jahre jüngeren Bruder, glaube ich, als ich 14 war, habe ich eine 3-wöchige Fahrradtour durch England gemacht. Und unsere Nachbarn haben meine Eltern gegrillt und haben gesagt, das könnt ihr nicht machen. Der Junge, der ist 14 oder 15 und ihr lasst ihn in ein anderes Land mit dem Fahrrad. Aber das war, das war tatsächlich irgendwie so Teil unserer Familie. Und ich glaube, das hat sich dann auch, also ich wurde auch im Studium jetzt nicht von meinem Vater oder meiner Mutter jetzt kontrolliert, wann machst du denn jetzt was? Weil man kann sich vorstellen, diese 2 Semester, die ich dann meine eigene Forschung gemacht habe, habe ich natürlich nicht BWL studiert, sondern da war ich unterwegs. Und ich musste mich dafür eigentlich nie richtig rechtfertigen. Glücklicherweise habe ich dann nachher so viel Geld verdient, dass ich dann auch, und das war mir sehr wichtig, dann relativ schnell auf eigenen Beinen zu stehen und dann nicht mehr abhängig zu sein. Aber in der Retrospektive war das sehr wertvoll. Und ich versuche das auch gegenüber meiner Tochter ähnlich zu machen, Vertrauen zu geben, darauf zu vertrauen natürlich, dass natürlich Dinge mal passieren können, aber man ist da, aber man kann nicht alles für seine Kinder bestimmen oder kontrollieren.
Und nun kommt ein kleiner Werbespot in eigener Sache. Du willst deinen eigenen Podcast starten, aber weißt nicht, wo du anfangen sollst? Technik, Konzeption, Vermarktung, Fragen über Fragen. In einem kostenlosen Beratungsgespräch im Backstage schauen wir uns an, wo du stehst und kreieren den auf dich zugeschnittenen Weg auf deine eigene Podcastbühne. Vor 3 Jahren standen wir genau da, wo du jetzt bist. Heute helfen wir dir in 5 Schritten innerhalb 6 Wochen auf deine eigene Podcastbühne. Mit Top-Expertise in Sound, Konzept, Stimme, Moderation und Marketing. Wer wir sind? Anna und Marco, deine Podcast-Experten. Unsere Mission? Dich und deine Botschaft auf die Bühne zu bringen. Denn wenn du hörbar bist, wirkst du. Melde dich jetzt für ein kostenloses Beratungsgespräch über den Link in den Shownotes. Auf Wiederhören. Deine Anna und Marco. Werbung Ende.
Komplett abschotten. Ja, das wird wahrscheinlich auch bei mir irgendwann mal eintreten. Ja. Lars, genau, zu meiner Frage zurück. Wenn du auch jetzt oder früher an Gesprächsrunden teilnimmst und da sind entweder Familienfreunde und aber Arbeitskollegen oder wie auch immer Leute dabei, hast du hast du nicht nur das Gefühl, sondern das wird wahrscheinlich so sein, dass du tatsächlich mehr weißt über Dinge, über die Zukunft als andere. Und wirst du dann oft gelöchert mit Fragen, wie empfangen dich Menschen? Da kommt jetzt jemand, der weiß etwas, was ich nicht weiß. Erfährst du das? Also erlebst du das oft, dass Menschen so auf dich zukommen?
Ja, das ist ja eher eine Frage, ob man den Besserwisser daraus kehrt oder ob man in der Lage ist, eine interessante Diskussion mit zu befeuern. Mhm. Und bei mir hoffe ich, dass ich eher das Zweitere tue. Also das heißt, ich bemühe mich auch, wenn ich jetzt mit Freunden oder Menschen zusammen bin, die natürlich jetzt nicht irgendwie ein Drittel ihrer Zeit mit super spannenden vielen Menschen sprechen, da die ganze Zeit Monologe zu halten und denen zu sagen, ich habe sowieso keine Ahnung, sondern ich beschränke mich sehr gerne darauf, vielleicht mal einfach einen neuen Impuls in eine Diskussion zu geben. Also manchmal, also wir arbeiten sogar mit unseren Kunden in unserer Firma so, dass wir eigentlich eher mit Thesen arbeiten. Also nicht nach dem Motto, hört mal zu, wir erzählen euch, wie es geht und ihr müsst nur mitschreiben, sondern wir fragen eine offene Frage und sagen, wie wäre es, wenn ja das und das wäre? Oder wenn wir in der Lage wären, die und die Dinge anders zu machen. Und ich kann natürlich über das eine oder andere berichten, aber ich möchte auch Menschen wirklich den Raum geben, dieses Erlebnis zu haben, wenn sich Bilder im eigenen Kopf bilden. Also das heißt, wenn man durch eine gute Frage, mir hat irgendjemand in Amerika, als ich im Austauschjahr war, ein T-Shirt geschickt, das habe ich immer noch, mittlerweile viel zu klein, aber da steht drauf, it's not the answer that enlightens, but the question. Also es ist nicht die Antwort, die dich erleuchtet, sondern die Frage. Und ich glaube, dass in Konversationen es viel wichtiger ist, durch ein oder zwei gute Fragen vielleicht mal wegzukommen von dem Profanen, weil es gibt so viele Diskussionen, wo wir, na, wie, ja, und wie ist es? Ach ja, ganz gut, muss ja. Ja, und ach, und gutes Wetter, ja, nee. Also ich möchte das gerne heben auf ein Niveau, was die Leute inspiriert, ja. Und das ist, glaube ich, das, wo ich mich denn bemühe, tatsächlich auch Menschen mitzunehmen, die jetzt vielleicht einen ganz normalen Alltag haben und vielleicht das Glück zu geben, mal einen Abend lang über Dinge zu reden, die sie so noch nicht gedacht haben.
Und da wäre wieder auch die Angst abzubauen, ne? Weil das ist tatsächlich so, das erlebe ich auch in meinem Umfeld, man braucht ja nur die Nachrichten einzuschalten. Es wird nicht nur heute, sondern schon länger, aber in der heutigen Zeit ist es, glaube ich, auch noch ein bisschen heftiger aufgrund dessen, was bei in den USA passiert, was gerade grundsätzlich in der Welt los ist mit Kriegen und unserer eigenen wirtschaftlichen Situation. Vielleicht eine große Frage, aber trotzdem würde ich die gerne stellen. Was machen wir mit unserer Angst gesellschaftlichen und ist sie berechtigt und wie kommen wir zumindest mal in diesem Gespräch da weiter, um Menschen diese Angst zu nehmen. Vielleicht bezogen auf ein bestimmtes Thema, sagen wir mal die künstliche Intelligenz als Beispiel, weil das gerade jetzt so dein Thema ist, auch in deinem Podcast ein aktuelles Thema. Wenn wir darüber sprechen, die künstliche Intelligenz nimmt uns nicht nur die Jobs weg, sondern befeuert Kriege oder macht Kriege einfacher, als Beispiel, wenn wir gerade über Krieg sprechen. Ist das Gefahr? Ist das Lösung? Wie siehst du das? Jetzt, nimm uns da mit in deine, in deinen Kopf, in deine Welt.
Also das ist gar nicht ganz einfach zu beschreiben. Also ich versuche es mal mit den Umfeldfaktoren. Wir leben in einer Zeit, in der sich mehr verändert denn je. Das heißt, also wir Menschen, die jetzt ein paar tausend Jahre auf dieser Erde unterwegs sind, hatten, es gab noch keine Generation vor uns, die mit so vielen Veränderungen klarkommen musste. Es gab Generationen, die sehr gelitten haben. Da gab es Kriege und Seuchen und Hungersnöte. Und das war auch sehr viel Stress. Aber was wir jetzt haben, ist dieser Stress, dass einfach im Wochentakt mittlerweile neue Dinge kommen. Es vergeht fast kein Tag, wo wir nicht irgendetwas lesen, wo wir sagten, boah, das hätte ich mir gestern gar nicht vorstellen können. Mhm. Und das erzeugt enorm viel Stress. Also Stress eben auch, weil man das gar nicht mehr richtig verarbeiten kann. Und wie du eben richtig sagst, es erzeugt eben auch in vielen Phasen Angst, wo man sagt, oh, ich dachte eigentlich, ich habe mein Leben geordnet und jetzt verändert sich jetzt gerade wieder alles. Und ich meine, das geht nicht nur den Menschen so, die jetzt sich einen Beruf ausgesucht haben und hoffen, den bis zur Rente zu machen. Also selbst unter Programmiererinnen und Programmierern, vor 3 Jahren hat man noch gesagt, also wenn man coden kann, also das heißt programmieren kann, dann hat man einen Job, der die nächsten 30 Jahre einträgt. Heute mit der künstlichen Intelligenz wissen Sie, das kann die KI viel besser als Sie. Also selbst diejenigen, die vor 3 Jahren noch dachten, ich habe jetzt ausgesorgt, machen sich im Moment Sorgen und sagen, das, was ich gelernt habe, ist nichts mehr wert. Und das ist letztendlich eine der Faktoren. Und das zweite ist natürlich, dass die Medien, mit denen wir informiert werden und mit denen wir jeden Tag umgehen, auch sich sehr stark verändert haben. Und ich rechne immer ganz gerne in Wochen, weil das macht das ein bisschen dramatischer. Also Social Media haben wir gerade erst seit ungefähr 500 Wochen. Also es sind 10 Jahre, also 520 Wochen sind 10 Jahre. Und ja, jetzt werden einige sagen, aber es gab vor 10 Jahren auch schon Facebook. Ja, im kleinen Rahmen, aber wir hatten noch nicht Instagram, wir hatten nicht WhatsApp, wir hatten nicht 20, 30 verschiedene Kommunikationskanäle und Gruppen Kommunikationsblasen, in denen wir sind. Und wir hatten eine ganz andere Wirklichkeit. Also wir haben noch Zeitung gelesen und haben nicht den Feedback-Kanal gehabt. Das heißt, es gab ganz wenige Influencer. Und die Influencer waren vielleicht Redakteure von irgendwie 3 oder 4 größeren Tageszeitungen oder 3 oder 4 Nachrichtensendern. Mhm. Heute leben wir in einer Welt, in der wir gar nicht mehr genau wissen, wem wir glauben sollen, weil wir kriegen mit jedem YouTube-Short, die wir sehen, oder mit jedem TikTok-Video, mit jedem Eintrag auf Instagram irgendetwas präsentiert und wir können gar nicht mehr richtig testen, ist das jetzt wahr oder fake oder ist das eine Behauptung oder Realität oder ist es ein Wunsch oder eine so. Und ich glaube, dass wir derzeit echt an so einem Tipping Point sind oder an so einem Punkt sind, wo wir eigentlich neu kalibrieren müssen als Menschheit. Wie wollen wir damit umgehen? Denn wir alle spüren, wenn das in dieser Geschwindigkeit die nächsten 10 Jahre nochmal weitergeht, dann sind wir alle im Irrenhaus. Also das werden wir nicht aushalten. Und ich glaube, das ist im Moment so in einer Kurzbeschreibung das, wo wir 2025 stehen. Wird natürlich auch von Populisten herrlich ausgenutzt, weil man kann halt durch Überforderung von Menschen, also wenn man so viele Absurditäten rausbläst, dass man gar nicht mehr Zeit hat, sich darüber aufzuregen, dann wird es irgendwie normalisiert. Ja, und das ist schon eine heftige Zeit, in der wir leben. Ganz ehrlich, jetzt habe ich mal 3-4 Minuten gar nicht über die Zukunft, sondern nur über die Gegenwart gesprochen. Und
siehst du, hast auf jeden Fall gesagt, in 10 Jahren sind wir alle im Irrenhaus.
Das wäre die negative.
Aber du bringst uns ja jetzt auf negative jeden Fall Lösungsvorschläge, damit es nicht passiert. Genau.
Das heißt, und jetzt kommt eigentlich der Punkt, ich oder eine These ist, die ich habe, die künstliche Intelligenz ist auf der einen Seite zwar eine riesige Herausforderung und auch ein Sicherheitsfaktor und eine Bedrohung in irgendeiner Form für uns, auch eine gewisse Konkurrenz zu unserer Intelligenz als Menschen, das muss man einfach so zugeben. Und auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich die Technologie, die uns dabei helfen kann, aus diesem Hamsterrad oder aus dieser Verwirrung auch wieder rauszukommen. Also ich glaube, dass wir jetzt so einen Umbruch sehen, wie wir künstliche Intelligenz verstehen. Ich rede in dem Zusammenhang sehr gerne von Ambient Intelligence oder Augmented Intelligence, also einer Intelligenz, die uns dabei hilft, mehr zu verstehen, schneller zu verstehen, vielleicht auch einige Dinge uns abzunehmen, damit wir nicht noch schneller im Hamsterrad laufen müssen, sondern dass eine KI sagt, pass mal auf, jetzt mach mal Pause und ich kümmere mich um die E-Mails und geh mal raus. Ja, geh mal in die Sonne, schalte mal ab, ich bin da für dich. Oder eben Ambient Intelligence, also Ambient im Sinne von eine uns umgebende Intelligenz. Ich sage immer, wenn man in einer Gruppe von Freunden sich bewegt, die verschiedene Qualitäten haben. Also du hast einen Freundeskreis und da sind Leute dabei, die sind gut da drin, dich psychologisch zu analysieren. Die merken, hey Anna, ich habe gemerkt, irgendwie die letzten Wochen, du siehst irgendwie traurig aus oder irgendetwas, ja, also empathisch sind oder die dir einen guten Tipp geben können oder wenn du eine Frage hast, die dir eine gute Antwort oder einen Weg nach vorne zeigen, dann bist du eigentlich sicher, weil also dein Umfeld prägt sehr stark dein Wohlbefinden. Und wenn wir jetzt eine KI haben, die in unserem Umfeld ähnliche Funktionen mit wahrnehmen kann, das heißt nicht, dass ich Menschen ersetzen möchte, aber es gibt so viele Menschen, die da draußen sind, die sind verloren, einsam, haben keine Ziele mehr, depressiv. Und ich weiß, wie das sich anfühlt und ich weiß auch, dass KI, ich sehe es auch, weil ich damit sehr stark arbeite, einem dabei helfen kann, Dinge oder Knoten zu lösen, auf die man selber, also wo man selber die Knotenlösung nicht bekommt. Das heißt nicht, dass wir uns hundertprozentig darauf verlassen sollen, aber ich glaube, eine sinnvolle Integration von Technologien hat in der Vergangenheit immer Sinn gemacht und wir hatten in der Vergangenheit vor vielen der Technologien, die wir heute als ganz normal, die wir ganz normal empfinden, sehr große Angst. Als der elektrische Strom 1900 zur Weltausstellung in Paris so das erste Mal gezeigt wurde, was er alles kann, haben die Leute gesagt, das ist eine ganz, ganz schlimme Technologie, das kommt mir nicht ins Haus. Ja, braucht kein Mensch, kann Leute töten, kann man nicht sehen, kann man nicht riechen, kann man nicht schmecken, sollte man auch nicht. Mhm. Aber heutzutage würde, glaube ich, niemand mehr sagen, nee, das ist eine ganz schlimme Technologie, sondern ja, die Grundlage von ganz, ganz vielem, was unser Leben schön macht.
Ich würde gerne in dem Thema künstliche Intelligenz mal bleiben, um dich vielleicht noch besser zu verstehen und ein paar konkretere Beispiele zu nennen. Ich habe in die letzte Podcast-Folge reingehört, nicht nur in die letzte, aber in die letzte unter anderem auch, die ihr, dein Bruder und du, an dieser Stelle eine Empfehlung, Podcast-Empfehlung, Thomson & Thomson. Wenn ihr tiefer in das Thema Zukunft einsteigen wollt, da auf jeden Fall da reinhören, weil wir können natürlich heute noch ein paar Themen streifen. Künstliche Intelligenz, speziell in der Arbeitswelt, im Unternehmertum. Und da sprecht ihr über das Thema, wie kann die KI, künstliche Intelligenz im Management, in der Unternehmensführung helfen und nicht Unternehmen, sondern Führungskräften speziell ein bisschen Arbeit abnehmen. Da kannst du uns gerne vielleicht mal mitnehmen in die aktuelle, erstens Entwicklung und zweitens auch die Ausschau in die Zukunft. Wie darf Führung in Zukunft aussehen? Und dann können wir vielleicht auch den Bogen schlagen von den Firmen ins private Leben, weil das, da gibt es ja auch irgendwo Führung. Ne? Politik ist ja auch Führung. Dass wir, dass du uns da mitnimmst, was können wir da erwarten? Und du hast ja schon selbst gesagt, die Entwicklung früher wurde in 5 Jahren gedacht, in 5-Jahren-Phasen und mittlerweile ist es ja fast von Tag zu Tag unterschiedlich. Mhm. Was kann man sich morgen vorstellen?
Ja, also das ist auch enorm schwierig im Moment, wenn man jetzt eine Führungskraft ist oder man hat die Rolle in einer Unternehmung, Mitarbeitende jeden Tag mitzunehmen, sie zu motivieren und ihnen auch ein Ziel und einen Sinn, also dieses berühmte Wort Purpose zu geben. Und das kann man eigentlich nur, wenn man gewisse Eigenschaften hat. Also es erfordert Mut, in die Zukunft zu gehen. Also jetzt die Mutlosen, die sagen, ach nö, ich weiß nicht, nee. Das ist natürlich für niemanden schön, weil man sagt, jetzt weiß ich überhaupt nicht, was ich tun soll. Mhm. Wir merken, dass Führungskräfte derzeit auch enorm in einem Dilemma drin sind, weil sie, wenn sie ganz ehrlich mit sich sind, auch merken, ich habe auch keinen Plan. Aber ich muss gegenüber denjenigen, die mich jeden Morgen anschauen und sagen, Chefin, Chef, was machen wir denn jetzt? Eine gute Antwort geben. Eins der Themen, die wir derzeit sehr stark untersuchen, ist, inwieweit man eben auch einen gewissen Schutzraum für die Weisungsbefugten, ich versuche mal die richtigen Worte zu finden, also für diejenigen, die letztendlich von einem Anweisungen und Ziele erwarten, wie man die schützen kann vor diesem ständigen Staccato von Dingen, die uns jeden Tag, jede Stunde erreichen. Also im Moment ist gerade sehr schlimm, weil jede Firma, die exportorientiert ist, hat heiß und kalt mehrfach am Tag, weil man nicht weiß, müssen wir jetzt 20% auf unsere Produkte Einfuhrzoll bei Trump bezahlen oder nur 10 oder vielleicht 50 oder vielleicht auch gar nicht. Und das behindert im Moment ganz, ganz viele Entscheidungen. Darum plädieren wir dafür, tatsächlich ein größeres Bild zu machen. Und wir machen zum Beispiel jetzt recht viele Seminare mit Führungskräften, Leadership Circles nennen wir die, wo wir dann versuchen, tatsächlich diese größere Flughöhe wieder zu finden und zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal all diesen Wahnsinn von der Trump-Regierung erstmal raus und wir konzentrieren uns auf das, was wir machen können, was wir machen wollen. Ganz unabhängig davon, ob wir jetzt dort Zölle oder nicht zu erzielen. Und das verändert auch gerade die Form, wie wir Management und Führung verstehen. Ich hatte jetzt gerade letzte Woche oder vorletzte Woche ein Seminar, da hat mir jemand was sehr Interessantes erzählt. Der hat gesagt, er glaubt, dass es in 5 Jahren keine Managerinnen und Manager mehr geben wird. Also von dem Wort her. Weil er sagte, für mich sind Managerinnen und Manager eigentlich nur Menschen, die Tetris spielen. Also die warten, dass da von oben irgendwie was runterfällt und dann muss man schnell noch überlegen, wie drehe ich das, damit das möglichst gut irgendwie übereinander liegt. Und das ist so eine Managementaufgabe. Kann KI aber mittlerweile viel besser. Mhm. Was viel wichtiger wird, ist, dass wir Menschen finden, die inspirieren können, die auch empathisch verstehen, wo steht eine Firma, die Ziele finden können, die nicht nur für die Mitarbeitenden, sondern auch für Kunden und für die Gesellschaft wichtig sind. Und ich glaube, das ist jetzt etwas, wenn man das mal positiv sieht, vielleicht sogar ein Geschenk, was wir von den USA im Moment kriegen, dass wir jetzt verpflichtet sind, einfach genau diese Aufgabe, die längerfristig zu denken, nach vorne zu denken, vielleicht auch das Chaos zu überwinden, indem man einfach sagt, wir kümmern uns nicht drum, wir ignorieren das zu einem gewissen Punkt und fangen an, uns zu überlegen, wie wollen wir in 5 Jahren leben, welche Rolle wollen wir in der Welt spielen, welche Werte haben wir, welche Haltung haben wir, wie sind wir attraktiv. Und das wird wahrscheinlich sogar so sein, dass viele Menschen, also wir glauben sogar, dass es vielleicht sogar Menschen geben wird. Früher sind die Leute nach Westen gegangen, haben gesagt, ich gehe nach Amerika, das ist irgendwie, da gibt es viel mehr Möglichkeiten. Könnte sein, dass wir in 5 Jahren Leute aus Amerika haben, die nach Europa kommen und sagen, da kann ich mich besser entfalten.
Weil du in dieser Krise eine Chance siehst, dass wir endlich wieder entwickeln, investieren, nach vorne gucken, die Vogelperspektive einnehmen. Also nicht angstgetrieben, also nicht reagieren, hast du gesagt, sondern agieren und uns wieder neu aufstellen.
Ja, das heißt im Grunde genommen auch eine Disziplin. Also ich bin selber ein total, wahrscheinlich habe ich irgendwie eine ADHS-Form. Also ich merke, ich bin so ein News-Junkie. Das heißt also, wenn ich mal 3 Minuten Leerlauf habe, dann ist es fast automatisch, dass ich mein Handy rausziehe und gucke, was ist in den letzten 2 Stunden passiert in der Welt? Ja, oder wer hat mir geschrieben? Welche E-Mail muss ich noch beantworten? Welche Headline ist in der Tageszeitung? Und eigentlich ist das schlimm, weil Also ich glaube, dass das Lesen von Nachrichten heutzutage einen eher dümmer macht als schlauer, weil man tatsächlich, wie du eben sagtest, nur darauf reagieren kann, weil es ist ja schon passiert. Das ist ja nichts etwas, was ich planen oder beeinflussen kann, sondern ich kann es nur konsumieren. Und es lenkt mich eigentlich von dem ab, was ich wirklich machen möchte. Und ich kann, es ist nicht einfach, das zu überwinden. Also für mich sind Tage ohne elektronische Medien die ersten 2 Tage totale Tortur. Und dann beginnt aber irgendwie ein Prozess, der sehr heilend und wertvoll ist.
Detox.
Ja, Digital Detox, genau.
Digital Detox, ja. Genau, ich würde gerne zum Thema Führung, Schrägstrich Vorbilder vielleicht mal zu sprechen kommen. Das hattest du gerade in der Arbeitswelt oder im Kontext der Arbeitswelt erwähnt, wie die Funktion der Führungskraft oder des Managers sich verändern muss. Ich habe bei dir auch irgendwann mal die Aussage gehört in einem der Podcasts, dass du gesagt hast, im Prinzip hat der Manager oder die Führung, also Manager ist ja was anderes genau als Führungskraft, sagst du ja auch, wenn der Manager es schafft, den Leuten ein sogenanntes Wow, einfach ein Wow-Gefühl zu geben, ohne dass er jetzt jeden Schritt vorplant und irgendwie zu sehr organisiert, das kann tatsächlich irgendwann mal die KI übernehmen und das könnte helfen. Wenn wir das Thema Führung / Vorbild übertragen in unserer Welt, allgemeine Welt. Fangen wir bei den Politikern zum Beispiel an. Weil wir natürlich auch so geprägt sind, hier in Europa, hier in Deutschland, dass wir dann schon hochschauen, vertrauen wollen und gucken wollen, dass die da oben das irgendwie regeln, vielleicht auch die Verantwortung etwas abgeben. Erstmal aus diesem Blickwinkel, wie siehst du das? Für die Zukunft ist das die Aufgabe unserer Politik, auch bei uns so ein Wow-Gefühl zu erzeugen? Oder sollen die es lieber irgendwie mit Hilfe von KI ins Organisieren, ins Tun kommen? Wo siehst du die Aufgabe der Politik, das ähnliche Führung?
Gute Frage. Ich glaube, wir tun der Politik derzeit Unrecht, weil unsere Ansprüche an Politikerinnen und Politiker einfach völlig überzogen mittlerweile sind. Überzogen deswegen, weil, ich meine, wir kommen aus einer Zeit, die letzten 5 Jahre waren hart mit Covid und mit verschiedenen anderen Dingen und einer Spaltung der Gesellschaft und verschiedenen Meinungsbubbles und die, also immer stärkere Popularisierung von Ideen. Und ich habe sogar gemerkt, dass nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Wirtschaft gesagt wird, ja, das muss die Politik jetzt regeln. Also die Politik soll irgendwie alles möglich machen, dass wir, dass unsere Industrie wieder gut läuft, dass wir Innovationen haben, dass wir das Zusammenleben von Jung und Alt hinbekommen, dass wir den Ausgleich zwischen den Generationen oder Wirtschaft strukturieren. Und man muss sich immer klar machen, eine Politikerin oder Politiker, die ist nicht schlauer oder dümmer als wir beide. Also das ist einfach ein ganz normaler Mensch, der genau die gleichen Bedürfnisse hat, auch nicht mehr Zeit am Tag. Und wenn du dir einfach mal vorstellst, wie viel Aufgaben eine Politikerin oder Politiker machen muss, in ihrem Wahlkreis vor Ort sein, hat ein Wahlkreisbüro, muss in Berlin dann im Bundestag sein, muss in Ausschüssen Sachen, muss sich einlesen in Dinge, muss Bürgerfragen beantworten, muss irgendwie und das alles nimmt eigentlich hat ein Ausmaß angenommen, dass wir kaum mehr jemanden haben, der mal ganz in Ruhe, ungestört sich Gedanken machen kann und vielleicht das große Bild zeichnet. Und eine Führung oder letztendlich politische Führung würde ich mir eben auch wünschen, sich nicht nur vor der Presse rechtfertigen zu müssen für das, was man heute irgendwie noch nicht geschafft hat oder vor einem Jahr immer noch oder vor einem Jahr schon angemahnt wurde und noch nicht fertig ist, sondern eigentlich bräuchten wir wieder Thought Leadership, so nenne ich das, gibt kein richtig gutes deutsches Wort dafür, also Meinungsführerschaft trifft es nicht so ganz. Es geht eigentlich darum, dass wir als Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und wahrscheinlich in den meisten Ländern der Welt, eigentlich ein größeres Konzept brauchen, das uns wieder Mut macht. Und wenn ich jetzt so an einen Ludwig Erhard damals denke, der die soziale Marktwirtschaft mit aus der Taufe gehoben hat. Und seine Aufgabe war eigentlich nur zu erklären, wie kriegen wir die bislang, also diese Idee, dass wir entweder Kapitalismus haben oder wir haben Sozialismus und dazwischen gibt es nichts. Wie kriegen wir das in ein System, dass wir das Beste aus beiden Welten vereinigen und damit sehr erfolgreich, sehr glücklich und sehr aktiv auch sein können, dass wir in ein System vertrauen können, dass wir gesichert sind, wenn es schlecht geht, aber dass wir auch uns entfalten können, unternehmerisch oder anders. Und diese Konzepte, dafür hat meiner Meinung nach die Politik im Moment relativ wenig Zeit und Raum. Und ich beneide diese Menschen überhaupt nicht. Also ich muss auch sehen, mit meiner Kritik, es ist sehr einfach, einen Politiker oder eine Politikerin zu kritisieren, weil man steht ihr nicht gegenüber, man ist nicht in ihrem Leben drin, man sieht nicht, wie die es machen. Aber wir haben einfach viel zu hohe Ansprüche daran, was sie da eigentlich leisten kann. Und jetzt kommen wir aber wieder zu deiner Frage. Ich glaube, dass künstliche Intelligenz einen ganz wichtigen Beitrag leisten kann, diesen Knoten zu durchschlagen, in dem wir derzeit sind, diesen gordischen Knoten. Ich selber bin derzeit mit einigen Freunden dabei, eine neue, so eine europäische Denkfabrik aufzubauen. Wir nennen das die Lighthouse Circles, also so ein Think Tank neuerer Art, wo die Kombination aus guter menschlicher Intelligenz mit den richtigen Fragen und den richtigen Werten zusammen mit künstlicher Intelligenz Lösungen erzeugt. Und das ist eben ganz wichtig. Wir können entweder die ganze Zeit über unsere Probleme reden, und da können wir stundenlang in Fernsehdebatten über Probleme reden, aber niemand redet über Lösungen. Und wir wollen eine Institution sein, die nur an Lösungen arbeitet. Und zwar so, dass sie nicht lobbyistisch geprägt sind, dass man irgendwie einem Interessensverband oder einer Industrie das zuliebe so macht oder auch nicht politisch geprägt, dass man sagt, wir sind rot, grün, braun, blau, wie auch immer, sondern einfach nur die Lösung für eine beste Lösung für eine Gesellschaft zu finden und den Weg dann aufzuzeigen, wie das geht und das durchzurechnen, simulieren heißt Simulation zu verwenden, um mal zu sehen, wie wirkt sich das aus. Und die Idee dahinter ist, also das ist so mein großes Projekt für die nächsten 10 Jahre, dass wir damit eine Institution schaffen, die uns wegbringt von dem über Probleme reden, sondern über Lösungen diskutieren. Und dann kann man immer noch anderer Meinung sein, wenn man 2 verschiedene Wege hat. Ja, das ist wie wenn du eine Reise planst und du sagst, wir fahren Autobahn und sind wir am schnellsten da und der andere sagt, wir fahren über Land und nehmen uns ein bisschen mehr Zeit und dann sehen wir mehr. Ja, das ist diskutabel, aber wir haben zumindest mal einen Plan und wir haben ein Ziel. Und ich denke, das wäre so die Lösung oder zumindest eine Lösung, die im Moment sehr wichtig ist und ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen da ein bisschen mehr zu sagen kann, weil es wird eine Stiftung werden, also eine gemeinnützige Stiftung, da, um den Lobby-Einfluss auf jeden Fall auszuschließen. Aber sie wird von Anfang an sehr, sehr gute Menschen mit größeren Fragenbildern und auch systemischen Denken zusammenbringen mit sehr starken KIs in der Mehrzahl, um möglichst schnell diesen Knoten zu durchschlagen, um Lösungen zu produzieren. Und das treibt mich im Moment um.
Ein neues Projekt in Sicht, wie schön. Wie schön.
Du müsstest mal am Schreibtisch sehen, wie viele Projekte hier auf meinem Tisch liegen. Also, aber ja.
Du hast ja noch viele, viele Wochen. Du rechnest ja in Wochen Zeit.
Nee, habe ich nicht. Hab ich nicht.
Hast du nicht? Nein? Hast du nicht? Okay.
Naja, wenn du in Wochen rechnest, ich werde nächste Woche 57. Mhm. Statistisch gesehen habe ich dann noch 1000 Wochen, bis ich sterbe. Mhm. Also hört sich jetzt bitter an und wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen, aber wir haben im Leben ungefähr 4000 Wochen, die wir im wachen Zustand, also 4000 Wochen, die wir leben und gestalten können. Dann sind wir 77. So, es gibt Leute, die leben länger und das ist auch toll. Es gibt Leute, die früher sterben, aber der Median für Männer ist im Moment 77, für Frauen glaube ich 81 oder irgendwie sowas, dann sind es eben 4200 Wochen. 4300. Aber der Witz ist einfach, wir haben nicht viel Zeit und eine Woche geht schnell vorbei, es ist immer schwuppdiwupp, ist schon wieder Freitag und dann fragt man sich, meine Güte, es war doch gerade erst Freitag oder also so eine Arbeitswoche ist schnell vorbei und das ist, glaube ich, das, was mich im Moment am meisten umtreibt. Ich habe das wirklich Anfang des Jahres mir gesagt, okay, ich gehe mal davon aus, ich habe noch 1000 Wochen. Wie kann ich jede Woche so nutzen, dass ich nicht hinterher sage, total verschwendete Zeit, da hätte ich gerne was anderes gemacht. Und ich glaube, das sollten wir uns wirklich häufiger fragen, vor allem diejenigen, die nicht einfach nur auf den Tod warten, sondern in der Zeit noch was erleben wollen. Oder und verändern
was gestalten
wollen.
Können.
Gestalten
was,
wollen, genau.
Was gestalten, Selbstwirksamkeit.
Genau.
Ich hätte gerne, glaube ich, bevor wir uns verabschieden, gleich noch ein paar konkrete Aussichten in die Zukunft, weil du ja jetzt da bist und die Chance müssen wir uns auch nehmen. Bleiben wir bei der KI, weil wir ja über KI heute gesprochen haben. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, sei es in der Arbeitswelt, auch in der privaten Welt, wenn du sagst, eine KI kann helfen, bestimmte Dinge zu machen, du hast gerade das Bild aufgemacht des Managers, wie er da Tetris spielt, das könnte eine KI besser, klar, da geht es ja um Organisation und Aufgaben zuteilen und Kompetenzen wahrscheinlich besser bemessen. Wie stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt in irgendeinem Unternehmen Sachbearbeiterin bin, wenn ich zu Hause Mutter bin, wenn ich, wer weiß, welche Funktion ich dann so habe, wie kann mir ein persönlicher Chatbot, da wird es ja wahrscheinlich hinauslaufen, korrigiere mich, wenn meine Vorstellung falsch liegt, was kann diese KI alles für mich als Mensch tun in Zukunft? Und wie kommuniziere ich mit ihr? Also ich meine, ChatGPT haben wir jetzt schon alle auf dem Handy, wir wissen, wie wir mit der KI kommunizieren, aber was kann über Ratschläge zu irgendwas darüber hinaus noch alles kommen?
Ja, also ich versuche das mal in einem Bild zu beschreiben, das ich für mich gerne verwende. Ich hätte gerne eine persönliche und sichere künstliche Intelligenz als Assistenz, die tatsächlich mein Leben begleitet. Nicht um mich zu manipulieren oder um mich auszuspionieren, sondern die mir dabei hilft, ein schöneres, glücklicheres, zufriedeneres und vielleicht produktiveres Leben zu leben. Und das geht wahrscheinlich nur, wenn diese KI über Jahre wie ein wirklich guter Mentor, Tutor, Freund, vielleicht sogar noch teilweise Arzt, irgendwie so,
ja,
teilhat an dem, was ich so mache. Und wenn es gut kalibriert ist, also das heißt, wenn es nicht gemanagt wird durch einen Konzern, der mir möglichst viele Werbeminuten verkaufen möchte oder irgendwie zusehen möchte, dass ich
konsumiere
oder irgendetwas macht, sondern die wirklich mir als Person dient und eigentlich niemandem anderen, ja, oder meinetwegen meiner Familie, das wäre vielleicht noch ganz gut, weil so, und jetzt kommt Folgendes. Also stell dir vor, du hast also diese Intelligenz in deiner Nähe. Und das muss gar nicht so ein Chatbot sein, wo du jedes Mal den Computer aufmachen musst und irgendwie eine Frage eintippen musst und die Antwort lesen musst, sondern wenn man sich das so ganz barrierefrei vorstellen könnte, dann nehme ich immer das Bild eines unsichtbaren Kobolds auf der Schulter. Also es gab damals Pumuckl, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, der war nur für Meister Eder sichtbar. Und
das
auch nur hörbar, weiß ich nicht. Aber egal, also du hast eine KI, die ist einfach dabei. Und die kann verschiedene Aufgaben wahrnehmen. Die kann dann zum Beispiel, wenn du dich mit deinem Partner oder deiner Partnerin gestritten hast, hinterher dir sagen, wie fühlst du dich? So, und also nimmt dich dann auf. Und dann fängt sie an, vielleicht dir zu erklären, dass wie du das siehst, vielleicht nicht unbedingt das ist, wie der andere das versteht. Oder dass du sagst, probier es doch mal so. Oder wollen wir nicht mal versuchen. Also das heißt, eine aktive Hilfe dabei bringt, vielleicht eine Situation zu entkräften, die dich belastet. Oder die dir auf der Rückfahrt von einem Vortrag bei mir sagt, das war eigentlich richtig toll, Lars, aber du hast zwei, drei Dinge gesagt, die könntest du besser formulieren. Oder da hast du zwei, drei Daten genommen, die sind schon alt und da könnte dich jemand für machen. Ich erzähle dir erstmal was. Oder ich habe gemerkt, dass du zu einer Sache einfach noch zu wenig Ahnung hast. Wenn du Lust hast, erzähle ich dir 10 Minuten lang etwas zu diesem Thema und dann bist du hinterher schlauer. So, und das könnte man sich eben vorstellen, sowohl im Privaten als auch in der beruflichen Entwicklung, dass eine KI dann auch irgendwann sagen kann, weißt du was, das nehme ich dir ab. Oder ich träume immer davon, dass, wenn du deine Steuererklärung machst, dass die die KI sagt, ich war ja dabei, ich kann die ausfüllen, das dauert für mich eine Sekunde, ne? Kannst jetzt Urlaub machen, ist fertig. Mhm. Und insofern, wir sind jetzt an diesem Tipping Point, also wir sind an dieser Weggabelung, wo wir entscheiden müssen, wird KI uns manipulieren und sind dahinter Mächte, die letztendlich nur uns als dumme Konsumenten haben wollen, die dann das kaufen, was wir irgendwie zugespielt bekommen. Oder schaffen wir, und das wäre so eine europäische Aufgabe, eine wirklich menschendienliche oder gesellschaftsdienliche Intelligenz, die uns dabei hilft. Und wir hatten das eben schon angesprochen. Ich meine, Einsamkeit ist ein Riesenthema in vielen Gesellschaften. Wenn du gerade älter wirst und isolierter bist. Wir hatten eine gemeinsame Veranstaltung in Norddeutschland oder in Schleswig-Holstein neulich, wo wir gesprochen haben, wenn du jetzt irgendwo auf dem Land lebst und du hast keine Mobilität, du kommst nicht mehr zu deinen Freunden, du kannst noch nicht mal irgendwie richtig zum Einkaufen, dann wäre es toll, wenn du ein autonomes Fahrzeug hättest, was dich dahin fährt, auch wenn du nicht mehr in der Lage bist, selber Auto zu fahren. Oder, also wir müssen einfach sehen, wie setzen wir zukünftig KI ein, um unser Leben sinnvoll zu bereichern, ohne uns dabei abhängig zu machen oder zu manipulieren. Und das Wahnsinnige ist eben, die künstliche Intelligenz ist eine Technologie, die noch ganz am Anfang steht. Und wir können selber derzeit in Deutschland und Europa darüber entscheiden, wie wir damit umgehen und wie wir sie gestalten. Wir können aber nicht so tun, als wäre sie nicht da. Also wir kriegen die Zahnpasta nicht zurück in die Tube. Die ist draußen und wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass wir damit jetzt noch etwas anfangen.
Der Gin ist aus der Flasche.
Der Gin ist aus der Flasche, die Genie ist aus der, ja genau. Also und das wäre für mich im Moment eine der wichtigsten Aufgaben, die wir angehen müssen. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf das, was wir vorhin besprochen haben mit der Politik. Ich würde gerne mit der Politik stärker daran arbeiten, wie wir die nächste Stufe der KI menschendienlich und gesellschaftsdienlich machen, mit dem Ziel, was die Politik ja eigentlich immer möchte und was die Gesellschaft möchte, dass unser Leben nicht schlechter oder schwieriger oder gefährlicher dadurch wird, sondern angenehmer, schöner, lebenswerter, dass wir unsere Beziehungen besser leben können, dass wir unsere Talente mehr ausleben und oder unsere Neigungen, die wir haben, die Ziele, die wir im Leben haben, verwirklichen können, die Menschen glücklich machen. Und das klingt jetzt fast philosophisch, aber wir sind eigentlich an dem Punkt, wo wir fast die ganzen Werkzeuge dafür haben, da große Schritte nach vorne zu gehen.
Da fällt mir eine ganz persönliche Frage ein, wo du gerade darüber sprichst, fast philosophisch. Wirst du gerade glaubst du an Gott? Glaubst du an eine höhere Macht außer der KI?
Eine schwierige Frage. Also es gibt einige Dinge, die man logisch nicht erklären kann, die einen dazu bringen könnten, an eine höhere Macht zu denken und zu glauben. Ich persönlich bin ich würde mich jetzt nicht als strenggläubigen Menschen bezeichnen. Aber es gibt eine gewisse Ehrfurcht von mir gegenüber einer größeren Macht oder der Größe des Universums, so möchte ich es mal bezeichnen, was auch immer da drin ist und wer das geschaffen hat. Diese Ehrfurcht, die braucht man auch, weil gerade wenn man so technologisch an Sachen rangeht, dann verkennt man eigentlich einige Dinge, die eher philosophisch und fast religiös eher zu begreifen sind.
Sehr interessant. Ich hatte gerade vor dir eine sogenannte spirituelle Lehrerin hier. Das ist interessant, diese zwei Welten miteinander zu kombinieren. Deswegen ist mir gerade die Frage eingefallen. Sie sagt zum Beispiel, dass gerade das Jahr 2025 dafür bezeichnet ist, dass weitere Dimensionen sich öffnen, dass wir in weitere Ebenen aufsteigen, wie Menschen, dass unser Bewusstsein erweitern und bessere Menschen werden, zum Glück streben, empathischer werden, miteinander irgendwann, bald besser klarkommen. Und sie sagt ja, die KI ist auf jeden Fall für irgendwas gut. Also sie nimmt das nicht ab jetzt in ihrer Arbeit, im Gegenteil. Auch alles, was Neues kommt, ist immer gut. Das ist interessant. Ne? Das ist auch so.
Ja, genau. Das ist eben letztendlich, also entweder, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Es gibt tatsächlich diesen Pfad, den wir als Menschheit derzeit gehen. Und das hat was mit Evolution zu tun. Also das ist jetzt nicht, wir können es mal so formulieren, das sind einige Dinge drin, die können wir bestimmen und andere Dinge, die müssen wir erst noch lernen und oder erst erfahren. Es gibt für mich einen interessanten Satz, und der sagt, und was wir im Leben lernen müssen, das wählen wir meist nicht selber aus. Also wir denken immer, wir sind so selbstbestimmt und unser ganzes Leben folgt eigentlich nur unserem Willen. Aber das meiste sind ja Zufälle, wo du deinem Partner begegnest, mit welchen Menschen du zufällig sprichst und auf einmal dass dein Leben da eine Abbiegung nimmt und du einen anderen Beruf machst, den du 5 Minuten vorher gar nicht gesehen hast, durch eine Konversation. Und das sind solche Systeme, da kannst du, egal ob du KI hast oder je nachdem, oder wie viel Rechenleistung du hast, die kannst du nicht bestimmen. Aber wenn man sich dem hingibt und sagt, ich weiß, dass ich auf der einen Seite viele dieser Zufälle nicht bestimmen kann, aber ich trotzdem kognitiv in der Lage bin, Entscheidungen zu treffen. Also dass nicht nur irgendeine Macht schon vorbestimmt hat, wie mein Leben verläuft und zu Ende gehen wird, sondern dass ich innerhalb dieser Rahmen schon auch eine Eigenverantwortung habe. Ich glaube, die Kombination aus beidem, das ist gut. Und darum bin ich immer vorsichtig, wenn jemand mir begegnet und sagt, es ist alles vorbestimmt, ja, und jemand anderes sagt, nein, nein, nein. Und es gibt eben die andere Meinung, die sagt, nein, gar nichts ist vorbestimmt. Du bist der einzige Schmied deines Glückes. Und das stimmt nicht in dieser Absolutheit.
Interessant. Ineinander. Spielt alles ineinander irgendwie. Hängt alles zusammen. Super interessant. Lars, wir kommen langsam zum Ende. Du weißt ja, mein Podcast heißt Bühne frei für Menschen, die auf der Bühne ihres Lebens stehen. Und natürlich sehe ich dich da, weil ich habe dich eingeladen. Siehst du dich auch da? Stehst du auf der Bühne deines Lebens?
Ja, weißt du, auf der Bühne stehen, das ist ja eigentlich immer nur eine recht kurze Zeit. Also wenn ich jetzt mal bedenke, wie viele Stunden pro Woche stehe ich auf der Bühne, vielleicht, weiß ich nicht, 1, 2, wenn, je nachdem. Es gibt auch Wochen, da stehe ich gar nicht auf einer Bühne. Oder wenn du sagst, die Bühne ist vielleicht auch ganz klein, dass man einfach nur mit der Familie gemeinsam am Abendbrottisch sitzt und über ein spannendes Thema spricht oder auch nur Quatsch macht, ist auch eine Bühne.
Absolut. Das ist ja auch eine Bühne. Ich habe dir eine Bühne gegeben, genau.
Ja, genau, alles ist eine Bühne. Alles eine Bühne. Ja, ich glaube, ich will mal so sagen, ich glaube, das Leben besteht daraus, dass man Bühnen hat, verschiedene Bühnen. Die können auch ganz klein sein. Also das Leben ist nicht, also ich glaube, es gibt auch Wunder, also ich könnte mir auch ein Leben ohne große Bühnen vorstellen. Einfach eine Bühne gemeinsam am Lagerfeuer mit Freunden unterm Sternenhimmel in einer schönen Nacht irgendwie sich zu öffnen, über Dinge zu sprechen, die man sich vorher gar nicht getraut hat. Das ist auch eine Bühne. Und wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen einander. Also das heißt, diese ganze Spaltung, die wir derzeit in den sozialen Medien sehen, ist eigentlich was sehr Unmenschliches, weil wir sind schon in der Lage, Kompromisse zu schaffen, durch den gemeinsamen Austausch Wege zu finden, voneinander zu lernen, auch Weisheiten weiterzugeben an die nächste Generation, dass man die gleichen Fehler nicht nochmal machen muss oder etwas früher schlau wird. Und insofern sind Bühnen ganz verschieden, es gibt jede Form von Bühne. Und ich will nicht nur derjenige sein, der Monologe hält und von oben irgendwie Leuten sagt, hört mir zu und dann seid ihr schlau, sondern für mich sind die wichtigsten Bühnen da, wo Kommunikation stattfindet.
Und jetzt versuch das mal in eine Metapher umzudrehen, wenn ich sage, stehst du schon auf der Bühne deines Lebens, meine ich damit sowas wie, hast du es verstanden? Hast du verstanden, wie ein schönes, glückliches Leben geht? Kannst du uns das mal erklären, wie das funktioniert? Ein schönes, glückliches, erfülltes Leben. Selbstbestimmt ist am besten.
Ja, genau. Das ist das Einzige, was ich für mich verstanden habe, ist, dass ich gerne und wahrscheinlich hoffentlich bis zum letzten Tag ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Aber ich habe ganz viele Dinge noch nicht verstanden. Wirklich. Mhm. Es gibt immer noch Dinge, da dachte ich mit 15 oder 16, das muss ich mal bald verstehen und ich gucke jetzt zurück und so habe ich immer noch nicht verstanden. Ich glaube, aber wie ich vorhin sagte, ich glaube, dass aber es ist nicht verkehrt, dass man nicht für alles eine Antwort hat. Ich glaube, es ist viel wichtiger, die richtigen Fragen zu stellen, auch wenn man nicht eine konkrete Antwort darauf bekommt. Aber diese Frage, ich bin auch okay damit, dass wenn mein Leben irgendwann zu Ende ist, dass ich noch mit Fragen, dass nicht alle Fragen beantwortet sind. Das ist okay.
Ich glaube, das ist sogar auch nicht anders möglich. Gerade in deinem Fall, weil du ja so neugierig bist wahrscheinlich. Bis zu deinem letzten Atemzug wirst du es hoffentlich bleiben.
Ja, Neugier, ich glaube, dass Neugier, wenn wir das mal ins Positive kehren, das ist meine Lebensenergie. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Menschen ohne Neugier leben können. Das, also für mich ist das die Kraft oder eine Haltung letztendlich, die mich jeden Tag aufs Neue froh aufstehen lässt und auch mich auch wiederkehren lässt. Also ich sag mal, wenn ich von Reisen wiederkomme und ich treffe meine Familie wieder, meistens bin ich dann inspiriert und sage, du, das ist so unglaublich, ich muss euch erzählen, was die machen. Man kommt nicht wieder und ist müde oder traurig, sondern man ist inspiriert und und Neugier ist so einfach. Es ist einfach nur kindlich zu fragen, warum ist es so? Und dann entdecken.
Schöner Gedanke zum Schluss. Lieber Lars, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, dass du Gast warst auf meiner Bühne. War mir eine große Ehre. Und ich wünsche dir für dein Leben noch ganz, ganz viele Erkenntnisse, ganz viele gute Fragen natürlich. Und ich bin ganz, ganz gespannt auf dein neues Projekt. Das werde ich natürlich selbstverständlich mit Neugierde, die ich auch noch beobachte.
Genau, wunderbar. Danke, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, Anna.
Danke, danke dir. Bis bald.
Hallo nochmal und vielen, vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein Stückchen mutiger und klarer für deinen nächsten Schritt auf die Bühne deines Lebens. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast Bühne frei, schenke mir gerne 5 Sternchen und teile ihn mit einer Freundin oder einem Freund, die ebenfalls von dieser Reise profitieren könnten. Lasst uns diese wichtigen Botschaften in die Welt tragen. Sei gerne ein Teil davon. Und nun sage ich Danke und auf Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für Menschen, die auf der Bühne ihres Lebens stehen. Bis zum nächsten Mal, deine Anna. Ab hier folgt unser Vorgespräch aus dem Backstage.
Lieber Lars, wir befinden uns gerade noch im Backstage. Da darfst du dich reinfühlen, reinriechen. Du bist ja oft auf irgendwelchen Bühnen dieser Welt unterwegs und weißt, wie es im Backstage riecht und aussieht. Und da frage ich gerne meine Gäste, womit würdest du anstoßen, gerne mit mir, wenn wir da jetzt zusammensitzen würden?
Also wo wir anfangen oder anstoßen oder auf irgendetwas?
Also im Backstage vor deinem großen Auftritt stoßen wir jetzt mit irgendwas an.
Ja, so. Ich trinke vor Auftritten, also kein Alkohol. Aber nein, aber Backstage, weiß ich nicht. Ich bin zum Beispiel jemand, der gar nicht gerne viel Backstage redet, weil ich dazu neige, wenn ich einmal am Tag etwas gesagt habe, dann denke ich, das sage ich dann kein zweites Mal. Und darum ist für mich das immer das Schlimmste, wenn man Backstage vorher jemanden seinen Vortrag erzählt und dann auf die Bühne kommt und dann merkt, man vergisst Dinge dann zu sagen, weil man dachte, man hat sie vor 10 Minuten ja schon jemandem erzählt. Und darum versuche ich immer Backstage einfach so ein bisschen mit mir zu sein. Meistens stelle ich dann sogar nochmal mein Intro um, weil ich dann lieber einmal kurz so hinter dem Bühnenvorhang vorgucke, das Publikum sehe und dann fällt mir was anderes ein, was ich auf meinem Zettel mir aufgeschrieben habe, wie ich anfange.
Verstehe.
Und das hat dann auch genug, also das bringt mir dann auch so dieses positive Adrenalin, dass man dann irgendwie, ja.
Das heißt, du passt deine Vorträge quasi kurzfristig noch der Zielgruppe an und wenn du dann irgendein nettes Gesicht, junges Gesicht unerwartet siehst, dann passt du das an, zum Beispiel.
Ja, also ich bin zum Glück einfach jemand, der eigentlich am, also für mich jedenfalls am die besten Vorträge macht, wenn ich wenig auf mein Manuskript gucke. Also in dem Moment, wo mein Kopf eine Geschichte anfängt zu erzählen, die sich im Kopf bildet und nicht auf dem, was ich mir aufgeschrieben habe, dann bin ich auch am authentischsten. Und also am schlimmsten sind die, wo ich mit Folien arbeite und dann mehr oder weniger gezwungen bin, das zu erzählen, was ich schon 20 Mal angeguckt habe. Und da bin ich eigentlich viel lieber frei.
Ich versuche dich heute da, die Freiheit zu überlassen. Auf jeden Fall.
Alles gut.
Du hast ja eh keine Folien vorbereitet. Welche Größe an Publikum ist die so am liebsten? Was, wenn wir jetzt über unsere eigene Bühne sprechen und du dir das jetzt vorstellst, lass dich gerne reinfühlen. Wen hättest du gerne im Publikum? Was ist dein Lieblingspublikum? Und wie viele dürfen es sein für dein Wohlbefinden?
Also die Größe ist eigentlich gar nicht so wichtig. Mir ist eigentlich wichtig, wenn man das Gefühl hat, diese Energie zu spüren, dass man den Leuten irgendetwas bringen kann oder einen Gedanken übermitteln kann. Das heißt, also ich fühle mich genauso wohl, wenn ich mit 7 oder 8 Leuten über etwas spreche, wie wenn ich vor 700 spreche. Das hat natürlich einen unterschiedlichen Charakter, ja, also man bei 7 Leuten, da sieht man sehr genau, wer was denkt oder wer gerade abgelenkt ist. Bei 700, da sieht man vielleicht die erste Reihe, wenn man Glück hat. Und Publikum eigentlich, mich interessieren Leute, die neugierig und offen sind. Also es geht nicht um irgendwie ein Fangehabe, dass die Leute glücklich sind, dass da irgendjemand auf der Bühne steht. Ich habe auch gerne ein Publikum, was am Anfang zweifelt und sagt, mal gucken, was der da hat. Also das ist für mich eher so eine Herausforderung, weil es gibt natürlich Leute, die sagen, aha, Zukunftsforscher und rollen so ein bisschen die Augen.
Verstehe.
Und aber sie dann abzuholen und vielleicht nach 10 Minuten so dieses Lean Forward zu sehen, dass sie sagen, ist doch nicht so, doch nicht, wie ich dachte. Oder ist doch vielleicht irgendwas, was dabei ist. Das sind so die Sachen, die ich mag. Und das ist eben auch das Problem, was ich habe. Ich bin damit aufgewachsen vor Publikum oder vor Menschen zu sprechen und in der neuen Medienwelt einfach in eine Kamera zu sprechen, ohne zu sehen, wer, oder auch keine Reaktion zu sehen oder zu spüren, das ist für mich eher komisch. Und darum bin ich eigentlich auch immer so ein bisschen, so diese klassischen Influencer, die einfach ihre Kamera aufmachen und dann einfach losplappern, hat mich irgendwie nie richtig begeistert. Und ich glaube auch, dass diese Zeit so langsam zu Ende geht, weil es gibt einfach zu viel. Ich meine, es gibt so viel Schrott-Content. Dass ich merke, mittlerweile an so einem Tipping-Point bin, wo ich sage, ich glaube, ich habe alles gesehen, was es auf YouTube an Short-Videos und Dingen gibt und irgendwie wiederholt sich jetzt alles. Und eigentlich geht es jetzt mehr um die Tiefe, um also jetzt jemanden mal zu hören, der vielleicht für 20, 30 Minuten irgendwie was bringt, wo ein Gedanke dabei ist, wo ich sage, ja. Das wäre mir lieber als dieser ganze Mist, den man jeden Tag liest und hört.
Das heißt, dich überrascht wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass du mit unheimlich vielen Menschen auf der Welt da draußen sprichst und siehst und neue Welten für sich entdeckt. Das hat ja so in deinem Beruf sicherlich auch dein Antreiber. Und klar, wenn sich Dinge wiederholen, werden sie langweilig. Andere Leute sehen darin eine Struktur, ne, dass sich Dinge wiederholen zum Beispiel. Das ist, glaube ich, das liegt
ja gut. Genau. Also das ist eine Sache, mit der ich auch regelmäßig mit meiner Frau aneinander stoße, also jetzt nicht im schlimmsten Fall, dass es jetzt wirklich eine Belastung ist, aber ich merke, für sie ist es zum Beispiel sehr wichtig, Routinen zu haben. Und ich bin zum Beispiel jemand, der sehr allergisch ist gegen Routinen. Bei mir ist es eben auch so, bin der done that, also das heißt, ich habe relativ viele Dinge in meinem Leben machen dürfen, aber ich bin jetzt nicht darauf aus, das jetzt noch 20 Mal zu machen, sondern wo ich sage, nee, das war gut, ja, und aber es gibt eben viele Menschen, die diese Struktur dann auch gerne haben möchten und sagen, ich würde gerne irgendwie ja diese Rituale mehr zelebrieren, wofür ich nicht ganz so offen bin oder die mir nicht so viel bieten wie vielleicht anderen Menschen. Aber ich versuche da jetzt auch jetzt nicht zu sagen, mein Weg ist nur richtig oder der andere Weg ist richtig. Man muss es einfach nur verstehen, dass Menschen unterschiedliche...
Das ist ja interessant. Da sind wir schon voll in der Tiefe. Ich kann das total nachfühlen, weil ich tue mich auch schwer mit Ritualen. Aber ein Ritual habe ich in meinem Podcast und den möchte ich gerne jetzt vollziehen, weil wir sind immer noch Backstage und ich möchte dich gerne auf die große Bühne bitten und wollte dich fragen, ob du bereit bist, weil ich habe natürlich für dich eine große Moderation vorbereitet.
Wunderbar.
So, lieber Lars. Juhu, das war unser Vorgespräch aus dem Backstage. Schön, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Ja, genau du. Dich feiere ich gerade richtig. Wenn du magst, schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt@annas-stimme.de und erzähl mir gerne, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich freue mich sehr auf unser nächstes Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für Menschen, die auf der Bühne ihres Lebens stehen. Deine Anna.